Nun hat der Löwe gebrüllt, ein umfangreiches Forschungszentrum, das da entstehen ist. Und der vorletzte Vortrag in der ganzen Konferenz kommt von Frau Lochte, die uns nämlich in die Klimainitiative der Helmholtz-Gemeinschaft einführen wird. Frau Lochte, bitteschön.
Danke sehr. Sie sehen an den letzten drei Vorträgen, dass eine Richtung in der Forschung ist, dass wir uns immer stärker vernetzen. Wir werden die Aufgaben nur lösen können, wenn wir wirklich die verschiedenen Kompetenzen zusammenbringen und besser zusammenarbeiten. Und deswegen hat auch die Helmholtz-Gemeinschaft hier einen Verbund jetzt gegründet. 8 Helmholtz-Zentren nehmen daran teil. Und es handelt sich hier um regionale Klimamodellierung. Dieses Bild haben Sie schon öfters gesehen. Und der Punkt, der hier angegangen werden muss, ist, dass wir also die externen Anregungen und auch die internen Wechselwirkungen innerhalb des Erdsystems beachten müssen, miteinander verknüpfen müssen. Wir haben sowohl die anthropogenen als auch die natürlichen Ursachen zu beachten. Und wir haben natürlich auf der anderen Ebene die globalen Klimaprojektionen, die drastische Änderungen zeigen. Aber wir wissen nicht genau, wie sind denn die regionalen Szenarien. Und diese regionalen Szenarien sind natürlich wichtig, um Anpassungsmaßnahmen entwickeln zu können und Beratung geben zu können. Das Ziel der Klimainitiative ist, dass wir von den Beobachtungen zu den Modellen und bis zur Entscheidungshilfe für Anpassung und Vermeidung gehen wollen. Und dieses Schema zeigt Ihnen, wie das zusammenhängen kann. Wir haben einerseits natürlich die globalen Klimaszenarien, die globalen Klimamodelle. Wir haben die regionalen Beobachtungen und Prozessstudien, aus denen auch gekoppelte regionale Klima- und Erdsystemmodellierung entwickelt werden kann. Das ist ein iterativer Prozess zur Verbesserung der Modelle. Daraus ergeben sich die regionalen Einwirkungen und aus diesen regionalen Prozessen wird es auch zurückgefüttert in die globalen Klimamodelle, die ja auch durch die regionalen Entwicklungen beeinflusst sind. Schließlich, wenn wir wissen, welche Einwirkungen wir hier haben, dann kann man auch eine wissenschaftliche Basis für Entscheidungsträger entwickeln. Das ist das Konzept, was dahinter steht. Und die Helmholtz-Gemeinschaft hat nun eine sehr große Kapazität, zum Beispiel, um Beobachtungen durchzuführen. Ich werde Ihnen hinterher zeigen, welche Plattformen zur Verfügung stehen. Wir verfügen einerseits über großtechnische Möglichkeiten, aber auch über Langzeitdaten. Sehr viele Langzeitdaten werden von Helmholtz-Instituten immer weiter betrieben und sind natürlich eine wichtige Basis für die Entwicklung von Modellen, sodass wir in die Vergangenheit schauen können, die Gegenwart betrachten und natürlich auch in die Zukunft vorangehen können. Ein Ziel auch oder eine Kompetenz innerhalb der Helmholtz-Zentren ist die Validierung, Verbesserung und Validierung von Modellen. Wir sind multidisziplinär aufgestellt, von der Physik bis zur Ökonomie. Wobei ich selbstkritisch sagen muss, die Ökonomie ist schwach ausgebildet. Wir haben sicherlich da auch noch mehr Bedarf und brauchen auch einen Schulterschluss mit anderen Institutionen. Dann die Entwicklung von Prozessstudien ist eine ganz wichtige Grundlage, um von den Beobachtungen zu den Modellen zu kommen und prozessbasierte Modelle zu entwickeln. Und dann, wie gesagt, die Nutzung der großen Infrastruktur ist ein wichtiger Aspekt, um überhaupt diese Beobachtungen durchführen zu können. Das Projekt oder die Klimainitiative ist sehr eng eingebunden in nationale und internationale Klimaforschung. Sie sehen hier eine Reihe von internationalen Gremien, mit denen wir auch zusammenarbeiten, dem World Climate Research Program und verschiedene andere Intergovernmental Panels. Wir werden sicherlich Themen, die dort entwickelt wurden, auch hier in der Klimainitiative aufgreifen. Und Die Adressaten sind Politiker, Behörden, Wirtschaft, Öffentlichkeit, die natürlich im Endeffekt die Entscheidung treffen müssen, in welcher Form sie sich auf mögliche Klimaveränderungen einstellen müssen. Die Beobachtungssysteme, die hier genutzt werden, und da knüpft das an das Netzwerk EOS, was Ihnen Herr Mett vorgestellt hat, das sind einerseits Satellitendaten. Wir haben eine ganze Reihe von flugzeugbasierten Beobachtungssystemen, Schiffe natürlich auch, aber auch Systeme, die zum Beispiel unter dem Eis operieren können, um Messungen in einem Gebiet zu machen, das bisher wirklich ein weißer Fleck auf dieser Erde war. Es gibt terrestrische Beobachtungssysteme, hier Terreno, um Entwicklung von Gasen zu betrachten, aber gleichzeitig auch alle Umweltparameter zu berücksichtigen und dann auch experimentelle Kammern, um bestimmte Klimabedingungen zu simulieren. Sie haben übrigens, das habe ich vergessen am Anfang, die Zentren, die daran beteiligt sind, hier immer unten in der Leiste stehen, das AWI, das Helmholtz-Zentrum München, Jülich, die GKSS, das KIT, Geoforschungszentrum und die DLR. Und das Helmholtz-Zentrum, das Helmholtz-Zentrum München haben wir auch noch, und das ist das UFZ, das Umweltforschungszentrum. Modellsysteme werden auch verschiedene angewandt. Hier ein regional ausgebildetes Atmosphärenmodell. Wir nutzen globale Modelle, die aber dann runtergebrochen werden auf die regionale Skala. Und diese Themen, die hier bearbeitet werden, reichen von einmal als übergreifendes Thema die gekoppelten regionalen Klimamodelle, die natürlich entwickelt werden müssen im Gesamtbild des Erdsystems. Thema Nummer 1, Meeresspiegeländerung und Küstenschutz. Sie sehen, da ist schon eine Korrespondenz mit EOS. Die arbeiten auch sehr eng zusammen. Dann Änderungen in der Arktis, also die Vorträge, die Sie in den Laufe des gestrigen Tages und heutigen Tages gesehen haben, zeigen Ihnen schon, dass wir hier Themen aufgegriffen haben, die auch interessant sind und von Relevanz sind. Die Veränderung von Landoberflächen und was das für das Klimasystem bedeutet. Wechselwirkungen in dem Zusammenspiel von Chemie und Klima, also Aerosole, aber auch Verschmutzung. Um da zu sehen, wie kommt man von globalen zu regionalen Skalen. Dann die Extremereignisse, insbesondere hier Stürme, Starkniederschläge und entsprechend Überschwemmungen und Dürren. Und schließlich und endlich Ökonomie und Management für regionale Klimaanpassungs- und Vermeidungsstrategien. Das sind die 7 Arbeitsbereiche, die hier abgedeckt werden sollen. Und die Fragen, die angegangen werden, sind diese Fragen, die wir heute auch die ganze Zeit diskutiert haben und gestern. Wie hängt die Entwicklung des Klimas ab von der Wechselwirkung zwischen Atmosphäre, Eis, Ozean und Landoberflächen und wie können die menschlichen Einflüsse da einbezogen werden? Der Verlust der kontinentalen Eismassen, insbesondere in Grönland, und Meeresspiegelerhöhung. Wie werden sich die Änderungen im Meereis und im Permafrost in der Arktis niederschlagen in Bezug auf die Klimaveränderung und welche Nah- und Fernwirkungen haben wir dabei? Welche Konsequenzen ergeben sich für die Ökosysteme, die Wasserressourcen, Land- und Forstwirtschaft? Und dann natürlich die Änderungen in den Aerosolen. Wie kann sich da Veränderungen für das regionale Klima ergeben? Extremereignisse, nicht? Wie können die sich ändern durch Klimawandel? Und schließlich und endlich ganz unten, gar nicht mehr ganz auf dem Bildschirm hier, können wir einen optimalen Weg der Anpassung und Vermeidung finden. Von den Treibhausgasen über die verschiedenen Vernetzungen, atmosphärische Regime, Telekonnexion, Strahlungsantrieb, Ozeanatmosphäre, Landwechselwirkung, Kryosphärewechselung, biogeochemische Wechselwirkung, kommen wir dann also zu den Klimaauswirkungen. Und die ganze Kette wird natürlich gebildet durch die verschiedenen teilnehmenden Helmholtz-Zentren. Und RICLIM hat sich in dieser Form aufgestellt. Wir haben einerseits hier eine Leitung und der Leiter dieses dieser Helmholtz-Klima-Initiative ist Professor Peter Lemke. Ich stehe eigentlich hier in Vertretung für Herrn Lemke, der heute im Ausland ist und der sicherlich noch sehr viel mehr hierzu sagen könnte. Wir haben dann die verschiedenen Topics, die ich Ihnen eben angedeutet habe, die 7 Topics, und die Leiter und das Management zusammen bilden dann die Leitung dieses RICLIMs. Wichtiger Punkt hierbei ist auch, dass wir zusammenarbeiten einmal mit den regionalen Klimabüros und natürlich mit dem Climate Service Center. Ich glaube, die Zusammenarbeit zwischen Climate Service Center, die ja die Daten auch benötigen und die dann die Weiterentwicklung in Politik und Wirtschaft hin übernehmen, ist ein wichtiger Teil. Aber auch hier wird die Helmholtz-Klima-Initiative auch selbst den Outreach, also die Informationen der Öffentlichkeit, ganz aktiv vorantreiben, insbesondere wenn es um spezielle Themen geht, die hier durch die Modellierung bearbeitet werden. Es soll regionale Klimatage geben und ich denke, da müssen wir uns auch gut absprechen, denn wenn es zu viele dieser Veranstaltungen gibt, dann wird das sicherlich zu viel werden für die Öffentlichkeit. Und wir haben natürlich die beteiligten Helmholtz-Zentren müssen sich noch stärker miteinander vernetzen. Statuskonferenzen müssen abgehalten werden. Kurse zu RICLIM-Kernthemen für interessierte Klientel. Öffentliche Vorträge zu Schlüsselthemen mit insbesondere in Bezug auf die Presse und die Öffentlichkeit. Und dann auch Access to Experts, das heißt, die Experten in den Helmholtz-Zentren stellen sich zur Verfügung für spezifische Fragen. Hier sind die Klimabüros nochmal aufgeführt, die die HGF eingerichtet hat. Einmal das norddeutsche Klimabüro, das sich hauptsächlich auch mit Veränderungen im norddeutschen Raum befasst. Wir haben ja auch etwas darüber schon gehört heute. Das mitteldeutsche Klimabüro, hauptsächlich in Bezug auf Veränderungen in Landnutzung, das süddeutsche Klimabüro und das Klimabüro für Polar- und Meeres, also in der Polar- und Meeresregion, die befassen sich hauptsächlich mit Meeresspiegelanstieg und Veränderungen in der Kryosphäre. Ja, ganz kurz, es gibt schon viele Aktivitäten in Bezug auf Klimaforschung. Warum brauchen wir jetzt noch RICLIM? Und ich muss sagen, hier hat sich RICLIM sehr viel vorgenommen und sicherlich wird da noch mehr gebraucht werden in Bezug auf Kooperation innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft. RICLIM schafft also neues Wissen für das Verständnis komplexer Phänomene und für die Veränderung. Und wir haben lange heute und gestern darüber diskutiert, wie viele Zusammenwirkungen und welche komplexen Interaktionen wir betrachten müssen, um dieses Klimasystem zu verstehen und um es naturwissenschaftlich konsistent zu erschließen. Wir haben natürlich Alltagswissen, was jeder einbringt in Bezug auf das Wetter, war aber früher genauso wie heute. Jahreszeiten werden immer unregelmäßiger. Solche Fragen müssen natürlich auch angegangen werden und diskutiert werden. Und wir wollen natürlich eine nachvollziehbare Wissenschaftlichkeit in diese Diskussion hineinbringen. Dann die Frage, welche Chancen und Gefahren kommen aus dem Klimawandel hervor? Hier können wir natürlich die Klimagefahren oder die Klimachancen, die sich regional manifestieren, bearbeiten. Stürme, Starkniederschläge, Überschwemmungen, Hitzewellen, haben wir darüber gesprochen, aber eventuell auch Verbesserungen in bestimmten Regionen in Bezug auf bessere Anbaumöglichkeiten. Wir haben dann das ganze Gebiet der Vorsorge, die dann in den Bundesländern oder Kreisen und Städten getroffen werden müssen. Hier ist Beratung notwendig und Wissen, was RICLIM generieren wird. Und das heißt natürlich auch, nicht nur Energiepolitik muss betrachtet werden, sondern hier muss auch in Bezug auf Anpassung auf die zukünftigen Klimaveränderungen agiert werden. rationale Entscheidungen auf regionaler und lokaler Ebene soll zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, lokale Details des Wetterwandels müssen betrachtet werden. Wir müssen unterscheiden zwischen zufälligen Unterscheidungen im Wetter und systematischen Veränderungen, also Trends. Und wir müssen ganzheitliche Szenarien zukünftiger regionaler und lokaler Klimaentwicklung entwickeln und Abhängigkeit von Landnutzungsveränderung, atmosphärische Belastung und verschiedene andere Aspekte damit einbeziehen. Und das Wissen muss wissenschaftlich nachprüfbar sein. Das heißt, wir dürfen hier nicht uns verführen lassen, alle möglichen Halbwissen einzuschließen. Wir müssen also eine wissenschaftliche Methodik anwenden. Es muss nachprüfbar sein, was hier erzeugt wird, auch durch Kritiker. Und die Daten müssen veröffentlicht werden, damit auch diese Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist. Die Daten und die Ergebnisse werden qualitätssichernden Maßnahmen unterworfen, also Peer Review, internationales Peer Review ist wichtig und auch dieses Peer Review muss in der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Ja, und es muss unabhängig sein von politischen und wirtschaftlichen Interessen. Wir wissen, dass die Aussagen über Klimawandel von großer politischer und wirtschaftlicher Bedeutung sind. Und hier sind die Unterschiede manchmal sehr schwer klarzustellen und sie verwischen sich auch. Aber hier müssen wir einen klaren Unterschied machen zwischen dem, was wir auf wissensbasierter Methodik sagen können und welche Entscheidungen dann getroffen werden. Meinetwegen in Diskussion mit Politik und Wirtschaft, das ist ein nächster Schritt, der von RECLIM nicht gemacht werden wird. Und das heißt auch, unabhängig davon, ob sie brauchbar sind, ob sie nützlich sind, ob sie gewollt sind, müssen diese Ergebnisse publiziert werden. Und damit bedanke ich mich herzlich. Danke. Ja, Frau